Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Wie findet man die KI-Projekte, die echten Business Impact entwickeln können, aber Achtung, deine Organisation nicht überfordern? Also KI-Projekte, die zum Wachstumstreiber deines Unternehmens werden können. Das sehen wir uns heute zusammen mit meinem Gast Parviz Torgul, Founder von Kara 8 an, und zwar ganz konkret am Beispiel eines mittelständischen Handelsunternehmens. In diesem Sinne, uns allen spannende Impulse, neue Gedanken und ein wirklich erhellendes Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Parviz.
Hi Holger, danke, dass ich dabei sein darf heute.
Ich freue mich. Ich glaube, das wird richtig spannend. Zum Einstieg, erzähl uns doch kurz, wer du bist, was du machst für alle, die dich noch nicht kennen. Und dann lass uns am Beispiel doch von dem Handelsunternehmen gleich starten, was dort einen erfolgreichen Wachstumstreiber so ausmachen kann.
Sehr gerne. Also zu mir, Parviz Torgul, ich bin Gründer von Kara8.ai. Kara 8 fokussiert sich, Leuchttürme zu schaffen in Handelsunternehmen, hier am Beispiel Autohändler. Erzähl auch gleich, wieso Autohändler, um das Thema KI nicht nur auf PowerPoint funktionieren zu lassen, sondern da genau anzufangen, wo aktuell die größten Painpoints sind bei den Unternehmen. Und dann halt von Leuchttürmen das Thema so zu öffnen, dass es halt breiter in der Organisation genutzt wird. Weil oft ist es so, dass es so einen mittelständischen Unternehmer gar nicht interessiert, ob es jetzt KI ist oder irgendwie eine andere Technologie. Die haben ganz andere Painpoints im Tagesgeschäft und die wollen das gelöst haben. Und da ist halt KI ein sehr starker Wachstumstreiber.
Mhm. Okay, also Wachstumstreiber, du hast es gerade schon gesagt. Was ist er konkret? Was macht aus deiner Sicht einen guten Wachstumstreiber aus?
Wenn wir uns, glaube ich, die heutigen Organisationen anschauen, liegt extrem viel Potenzial da, was nicht abgegriffen wird. So, das eine sind ganz klassisch Leads, die nicht angegangen werden. Wenn wir jetzt im Fall vom Autohändler sind, sind das Leads, die Probefahrten wollen, die vielleicht ein Fahrzeug austauschen wollen. Das sind aber auch Menschen, die eine Reparatur durchführen wollen oder Ersatzteile kaufen wollen. Die bleiben beispielsweise komplett liegen, weil man einfach nicht hinterherkommt, die abzuarbeiten oder vielleicht im Callcenter nicht genug Leute hat oder weil der Servicemitarbeiter nicht am Platz ist. Also da gibt es Quick Wins, die man anfangen kann. Und wenn man das Ganze nochmal breiter denkt, hat man in der Organisation ganz viele Mitarbeiter, die einen Drang nach vorne haben und Themen nach vorne bringen wollen und vielleicht privat mit den neuesten Technologien arbeiten, diese aber an der Arbeit nicht nutzen können, weil die nicht verfügbar sind. Und ich glaube, die Kombination von beiden kann ein wahnsinniger Wachstumstreiber werden. Das heißt, A, die aktuellen Painpoints im Unternehmen zu finden und B, die entsprechenden Mitarbeiter im Unternehmen zu haben, die dir helfen, diese Painpoints mit Hilfe von neuen Technologien wie heute halt AI zu lösen.
Mhm. Jetzt gibt es ja bei dem Spiel so verschiedene Dimensionen. Also es gibt auf der einen Seite natürlich mal die technische Realisierbarkeit. Dahinter steckt in der Regel dann das Know-how, das ich entweder intern schaffen muss oder extern zukaufen muss. Das Ganze hat vielleicht ein gewisses Umsetzungsrisiko. Es kostet etwas. Das heißt, es ist erstmal gar nicht so einfach, die richtigen Dinge sauber auf den Punkt zu bekommen. Ist ein Management-Thema an der Stelle. Wie siehst du das? Wie bringt man so etwas am schnellsten, effizientesten zum Laufen, wenn man ganz, ganz vorne steht und noch nicht wirklich die Richtung kennt?
Ja, es ist, ich glaube, es kommt so ein bisschen zurück wieder auf die DNA des Unternehmers. Also ich kann aus unseren Projekten sagen, dass die Kunden, die mit uns in diesen Themen angefangen haben, die Geschäftsführer, Gründer oder auch Familienbetriebe, die das seit Generationen fortführen, dass die erstmal mutige Menschen sind, weil sie da sich nicht vor verschrecken, sondern sagen, hey, lass uns das mal testen. Das heißt, es beginnt mit Mut. Mhm. Und ich glaube, ein Unternehmer, aber auch ein Geschäftsführer, der so ein mittelständisches Unternehmen beispielsweise führt, der hat das ja in seiner Grund-DNA drin, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen und Risiken einzugehen. So. Beim Thema KI ist es so, ich habe selber die letzten Jahre in großen Konzernen gearbeitet, in Beratungen gearbeitet und ich habe noch nicht eine Technologie gesehen, die so schnell einen Return on Invest hat auf spezifische Painpoints im Unternehmen wie KI. Der Grund, warum viele abschrecken, ist halt, es ist ein großes Thema und es ist extrem viel Neues gerade. Und mit Neues meine ich einfach viel zu viele News von Finanzierungsrunden, neuen Updates. Selbst die Menschen in der KI-Bubble kommen da nicht mehr hinterher. Und ich glaube, das überfordert ganz viele in Unternehmen, weil nochmal, es interessiert die eigentlich nicht. Das KI-Thema interessiert nicht. Die haben ganz andere Painpoints. Und hier kann halt KI halt diese Painpoints sehr, sehr schnell lösen.
So. Mhm. Ich habe, als du das jetzt so gesagt hast, eigentlich für mich ein zentrales Learning gerade schon mitgenommen. Eigentlich ist es nicht so, dass wir jetzt mit der KI neue, ganz neue Projekte und Problemstellungen identifizieren und die lösen können. Eigentlich ist es so, dass es in Unternehmen schon immer Baustellen gibt, beziehungsweise Dinge geben, die dem Eigentümer, dem Unternehmer, dem CEO eigentlich vor Augen schweben, die man eigentlich lösen könnte, wenn man sie denn angehen würde. Und KI ist vielleicht einfach nur der Befähiger, um jetzt den Auslöser zu setzen, das jetzt zu machen, weil die Chancen einfach viel höher sind, dass man es viel besser lösen kann als mit alten Mitteln. Kann man es so stehen lassen?
Absolut, absolut. Und vor allem sind die Einstiegshürden wesentlich geringer bei anderen Technologien. Also wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und muss irgendwie mein ERP oder CRM-System austauschen, ist der Aufwand dahinter wesentlich größer und zum Teil komplizierter als mit den AI-Themen. Einfach, weil du bei den AI-Themen ganz anders anfangen kannst und nochmal relativ schnell einen Return on Invest hast in deinem spezifischen Use Case. So.
Mhm.
Und ich sehe vor allem die Technologie aus zwei Perspektiven. Das erste ist, es ist ein Geschäftsführer, Gründer oder Unternehmer-Thema, das man nicht wegdelegieren kann und darf. Mhm. So ähnlich, wie man es vielleicht falsch gemacht hat vor 20 Jahren mit der IT, das Thema in den Keller oder ins Kabuff zu schieben, weil es irgendwie kompliziert ist und irgendwie vielleicht für Tech-Nerds. Man hat halt gesehen, wir haben damit gezahlt, dass wir halt technologisch und digital halt hinterherhinken, gerade im Dachraum. Und das heißt, das Thema ist ein Thema, was sich ein Geschäftsführer, ein Gründer, ein Entscheider aneignen muss. Mhm. Du musst kein Nerd werden in dem Thema, aber du brauchst ein Mindesteinstiegsniveau.
Warte mal ganz kurz, ich finde das super, was du sagst. Mich bringt sogar noch ein Stück weiter. Also wenn man so jetzt mal weiter zurückgeht, lass es roundabout 15, 20 Jahre sein, dann haben sich Unternehmen ganz stark Gedanken gemacht, wie sie sich positionieren. Es gab so eine Zeit lang den Business-Hype um die engpasskonzentrierte Strategie. Da ist man reingegangen und hat wirklich Grundlagen gelegt für ein erfolgreiches Unternehmen, weil man ganz, ganz spitz auf gewisse Zielgruppen losgegangen ist und das Unternehmen darum gebaut hat. Das war damals so die Fokussierung. Wenn du heute keine Fokussierung hast, ist auch schwierig. Aber jetzt zu sagen, jetzt ist KI der Anlass, um zu gucken, wie schaffen wir Wachstum, ist nochmal ganz anders gedacht, als im Prinzip irgendwelche kleinen KI-Projekte vor die Augen zu nehmen.
Absolut, absolut. Es ist vor allem, du hast jetzt von 15 bis 20 Jahren gesprochen. Ich gehe jetzt nochmal zurück vor 100 Jahren oder 150 Jahren. KI ist vor allem, es ist keine vertikale Technologie, es ist eine horizontale. Das heißt, horizontal heißt es ähnlich wie Strom. So wie Strom uns ermöglicht hat, aus unseren Werkstätten rauszukommen und Unternehmen breiter zu denken und größer zu denken und von überall aus zu denken. So ist es mit dieser Technologie möglich, horizontal anzugehen. Und ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ich war selber vor einigen Wochen in Süddeutschland an einer sehr renommierten, bekannten Business School und habe eine Vorlesung gegeben vor MBA-Studenten. Das sind Menschen zwischen 35 und 40, häufig mit einem technischen Background, die jetzt nochmal Teilzeit ein MBA nachholen, um so ein bisschen zu wissen, was mit Technologie möglich ist. Und wir haben hier Live-Use-Cases gemacht im Bereich AI mit dem Ziel, dass ich denen zeige, was überhaupt möglich ist. Und du nanntest das Thema neue Geschäftsfelder. Da sind die Unternehmen noch gar nicht. Die meisten sind dabei, noch schönere E-Mails zu schreiben oder gute Agendas oder vielleicht Meeting-Summaries über irgendeine Meeting-Protokollierungssoftware. Aber das zu denken, dass dadurch auch neue Geschäftsmodelle entstehen, das ist noch so weit weg von der Realität der Unternehmen, dass deswegen das Anfangen wichtig ist, weil es gibt wahnsinnig viele neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen und Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen mit der Technologie.
Also lass uns praktisch werden, wir gehen zurück ins Handelsunternehmen mit diesem Wissen. Ja. Fokus Autohandel. Was macht man? Wie fängt man an? Also es ist so ein strategischer Freitag irgendwie, ja, Jahresgeschäft, das Wichtigste ist alles rum, eingetütet. Was macht man? Wie geht man vor? Was denkst du, wenn ich dann den Anspruch habe und verstanden habe, das ist eine gute Chance? Ich möchte was zu finden, was, so wie ich es anmoderiert habe, unsere Organisation nicht überfordert, was wir umsetzen können in einem überschaubaren Horizont, was aber auch wirklich nicht nur banal ist, sondern wirklich Impact, wirklich Wirkung auswirken kann.
Total, total. Also ich arbeite gerne mit Denkmustern, die man sich mitnehmen kann und die so ein bisschen universell sind. Und nochmal zurück, KI interessiert die meisten nicht. Die meisten haben einfach operative Probleme. So. Und ich würde anfangen bei den Problemen und da gibt es ein Modell aus dem englischsprachigen Raum, das heißt Pain Times Data. Das heißt, du hast erstmal einen Schmerzpunkt im Unternehmen und wenn du zu diesem Schmerzpunkt Daten hast, dann hast du einen KI-Use-Case. Gib mal ein Beispiel. Ein Schmerzpunkt bei egal welchem Handelsunternehmen wird es ja einen Servicebereich geben, der entweder telefonisch funktioniert, per E-Mail, Ticketsystem und so weiter. Das heißt, Kunden rufen da an, weil sie Beschwerden haben, weil sie Fragen haben, weil sie einen Termin wollen oder vielleicht irgendein Produkt kaufen wollen. So. Häufig ist es so, dass diese Stellen durch Fachkräftemangel und so weiter einfach unterbesetzt sind und die Mitarbeiter nicht weiterkommen. Das heißt, hier bleibt richtig viel Geld liegen und das ist ein Pain für die Organisation, weil hier entweder Geld liegen bleibt oder halt auch Kunden unzufriedener werden, weil sie einfach die nicht erreichen. Du kennst es vielleicht selbst, wenn du irgendwo anrufst und du kommst nicht durch, frustriert dich das, wenn du irgendwie 15 Minuten in der Telefonleitung drinnen hängen bleibst, obwohl das Unternehmen genau das Gegenteil beworben hat. So. Das heißt, wir haben jetzt den Schmerzpunkt analysiert und jetzt geht es um Data, haben wir Data und Data aus Sicht von KI oder Technologie wird immer so verstanden, gibt es irgendwas, was eine Maschine lesen kann? Das heißt, in Form von Text, Sprache, Voice, das heißt jetzt konkret, gibt es E-Mails, gibt es Chatverläufe, gibt es eine Telefonie und so weiter.
Warte mal ganz kurz, sorry. Ja. Ich hätte genau das gefragt, was verstehst du unter Data? Aber jetzt die Frage, wie viel Historie brauche ich? Oder ist es, wenn ich jetzt einen riesen Schmerzpunkt habe und ich stelle fest, Mist, da haben wir keine Daten, weil im Prinzip das im Moment nicht eingepflegt wird an der Stelle. Ja. Ist das dann sofort aus deiner Sicht der Projektkiller oder kann ich sagen, nee, kein Problem, wenn ab sofort oder ab erstes Quartal erfassen wir Daten und dann arbeiten wir damit. Wie ist das Verhältnis aus deiner Sicht da?
Es ist tatsächlich so, dass wir bei dem Beispiel angefangen, da sind die meisten Unternehmen, die haben sich vorher noch nie Gedanken dazu gemacht. Das heißt, die wissen noch gar nicht, dass es Daten sind. Und wenn man historische Daten hat, ist der Vorteil, dass man einfach auf Basis von historischen Daten der Maschine das beibringen kann und Muster erkennen kann, um schneller anzufangen. Und wenn man es nicht hat, kann man dann ab Zeitpunkt oder Tag null anfangen, Daten zu sammeln und das zu verbessern. Also ich gebe mal ein Beispiel, vielleicht ein oder andere Hörer oder Hörerin kennt dieses Whoop-Armband, das total im Trend ist, das Fitness- und Sportarmband. Und da ist es so, dass die Whoop-Armband, die musst du 30 Tage erstmal tragen, bis es genug Daten sammelt, um über dich, über dein Schlafverhalten, Sportverhalten, Ernährungsverhalten, einfach auch Ruhe, Herzfrequenz und so weiter, mehr sagen zu können und dir entsprechende Tipps geben zu können. Und so ist es mit AI-Projekten. Das heißt, du kannst schon an einem Tag null anfangen, Daten sammeln und dann fängt die Maschine klüger zu werden und dir halt bessere Antworten beispielsweise zu geben. So. Und so ist halt bei so einem Beispiel, wir haben einen Painpoint im Unternehmen, wir haben vielleicht Daten, die entweder historisch vorliegen oder neu erfasst werden und damit hast du den ersten Use Case für ein mögliches KI-Projekt, um einen direkten Schmerzpunkt im Unternehmen zu lösen.
Cool. Also das war ganz, ganz klar. Danke, Pavitz, für das. Ich glaube, das haben wir für immer jetzt geklärt. Die Frage ist, so ein Freitag beginnt um 9 Uhr. Jetzt haben wir im Prinzip 10.15 Uhr. Wir haben den ersten KI-Use-Case auf dem Tisch. Alle nicken und sagen, ja, macht Sinn, Chef. Was machen wir? Gucken wir uns jetzt noch weitere Cases an? Oder wie ist deine Sicht auf diese Dinge?
Genau, ich würde immer Use Cases definieren. Die Runde in dieser Freitagsrunde, die muss ja die Organisation ein bisschen widerspiegeln. Ich würde Use Cases definieren. Man findet dann in der Regel meistens irgendwie 5 bis 10 Use Cases und dann diese Use Cases mit dem Top-Management, mit ein paar Art Punktesystem bestimmen, was hat den direktesten Impact auf unseren Geschäftserfolg, ab morgen, wenn wir das Ganze machen. Und dann identifiziert man den ersten Use Case und findet den und jetzt geht es darum.
Warte, sorry, dass ich wieder reingehe. Ja, tut mir leid. Wenn ich jetzt ranke, wir haben die 5 Cases.
Ja.
Du hast, glaube ich, gerade gesagt, am schnellsten Geschäftserfolg. Heißt, die zeitliche Dimension ist aus deiner Sicht eine der wichtigsten?
Absolut, weil ich finde es Horror, mit Themen anzufangen, die halt über Jahre gehen, keinen Erfolg zeigen. Das geht nicht. Das ist so ein bisschen wie die Baustelle, an der man jeden Tag vorbeifährt, die dich nervt und du weißt nicht, warum es da nicht weitergeht, um sowas zu vermeiden. Gerade weil dieses KI-Thema ist ein Hype, das ist ein Bubble, das wird auch irgendwann explodieren, aber trotzdem werden wir uns auf einer anderen Ebene begeben. Mhm. Und damit man nicht dahin kommt, dass die Mitarbeiter sagen, ja siehst du, habe ich doch gesagt, das wird nicht klappen, ist die zeitliche Dimension total wichtig, zu zeigen, wie schnell die Use Cases live werden. In unserem Fall beispielsweise sagen wir 4 Wochen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wenn bei uns quasi es losgeht, ist unser Pilot in 4 Wochen live. So, mhm. Das versprechen wir, um uns selbst Druck zu machen, aber auch um zu zeigen, das geht, das funktioniert und das schafft Aha-Momente in der Organisation.
Jetzt hast du einen schönen Schwenk gemacht. Bisher waren wir in der Freitagsrunde plus minus unter uns, unternehmensintern. Jetzt hast du uns so unterschwellig mit rübergeschoben, es macht ab und zu Sinn, externe Unterstützung reinzuholen. Wann, ab welchem Zeitpunkt, mit welcher Aufgabe aus deiner Sicht?
Das ist tatsächlich wahrscheinlich mit, Holger, der komplizierteste Teil, weil du brauchst ein Muskel in der Organisation, der das Ganze vorantreibt und manchmal ein Muskel außerhalb der Organisation. So, wenn die Organisation so fähig ist, das zu machen, und um euch auch ein Beispiel zu geben, selbst die Tech-Unternehmen selbst machen das nicht komplett alleine. Also selbst ein Google und Anthropic und OpenAI haben zum Teil externe Partner, die denen bei bestimmten Themen helfen. So, das heißt, man muss ganz klar schauen können, hat man in der eigenen Mannschaft das Knowledge dafür da, sowas voranzutreiben. Häufig funktioniert es mit einem Externen besser, weil der Externe kommt ohne dieses ganze politische Vorwissen, wie eine Organisation funktioniert, und kann ein bisschen frei Schnauze sagen, was in welche Richtung sich was bewegen kann. Man braucht am Ende aber trotzdem einen internen Muskel, jemand, der entweder wahnsinnig Lust auf das Thema hat und dafür brennt, davon gibt es sehr viele in den Organisationen, oder jemand, bei dem das Thema schon vielleicht inhaltlich aufgegangen ist, der das macht. Wer sich davor auf gar keinen Fall verstecken sollte, weil nochmal, das sind auch Möglichkeiten für neue Geschäftsfelder, ist die Geschäftsführung. Das ist ein Geschäftsführungsthema, das neben den 100 anderen Herausforderungen nochmal on top kommt, aber es wird geschäftsentscheidend die nächsten Jahre.
Klingt für mich so ein bisschen nach einer spannenden Aufgabe für eine Stabsstelle, die direkt an in oder unter der Geschäftsleitung mit aufgehängt sein kann. Gerade vor dem Hintergrund, wo du gesagt hast, der ganze alte Ballast, ja, weil ich muss mir überlegen, wo hänge ich es hin? Hänge ich es ins Produktmanagement, hänge ich es ins Marketing, hänge ich es in Vertrieb, hänge ich es in die IT? Und ja, dann kann vielleicht so eine neu geschaffene Stabsstelle, wo ich jemanden aus dem Team hinsetze, der motiviert ist, der vielleicht dadurch einen anderen Zugang und schnellere Entscheidungen machen kann, durchaus Sinn machen.
Absolut, absolut. Und da sehe ich auch die erfolgreichen Cases jetzt hier auch an der Stelle. Schöne Grüße an Jan, an einen unserer Kunden, der eine Stabsstelle leitet. Da geht es genau darum. Es ist eine Stabsstelle, die an der Geschäftsführung hängt und dadurch auch die Macht hat, sehr schnell auch die anderen, ich sag mal, Supplier im Bereich IT zu enablen, da mitzuarbeiten, relativ schnell, und auch direkt an die Geschäftsführung zu berichten. Das macht auf jeden Fall da Sinn, also so hoch wie möglich.
Also, haben wir verstanden? Ich gehe nochmal zurück. Wir haben den Schmerzpunkt und wir können uns intern vorstellen, dass es dazu Daten gibt. Wir haben das gerankt, wir haben von mir aus es eingedampft auf 2 oder 3 mögliche Projekte. Wir sind alle relativ rosa im Gesicht und blauäugig und sagen, coole Geschichte, schaffen wir nächstes Quartal. Frage ist, ob wir es finanziert kriegen, aber alle nicken und sagen, es wird gehen.
Ja.
Das ist sehr, sehr schwammig, weil wir im Prinzip die technische Dimension wir nicht haben. Wir haben die Umsetzungsdimension nicht. Jetzt ist das, wo wir uns bewegen, ein sehr, sehr neues Spielfeld. Und es ist nicht einfach die Spreu vom Weizen in diesem Markt der externen Anbieter klarzustellen. Jeder, der früher Stellenbesetzung, Leadgewinnung und Co. verkauft hat, ist heute auf einmal ein KI-Experte. Viele, die eigentlich KI-Experten sein sollten, machen noch ihr altes Business. Also es wird überall geklopft und jeder kann was. Es gibt kein wirkliches Gütesiegel. Jetzt habe ich meine interne Aufgabenstellung. Ich habe da zwei Use Cases, die würde ich gerne abklopfen, eins davon umsetzen. Wir wissen, ein möglicher Anbieter bist du, ist logisch. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen screenen möchte, was würdest du sagen, sind Entscheidungskriterien, um mir überhaupt mal Kompetenz von außen reinholen zu müssen? Weil ich habe ja jetzt auf die nächste Baustelle, ich habe auf einmal vielleicht fünf ungewollte Angebote auf dem Tisch und zwei, die ich gerne hätte, und ich habe keine Ahnung unter der Haube, was da wirklich steckt.
Absolut. Du gehst da, Holger, tatsächlich auf einen wahnsinnigen Painpoint gerade im Markt. Es strömt gerade quasi, wenn man auf LinkedIn schaut, ist auf einmal irgendwie jeder KI-Experte. Und ich will da einfach den Zuhörern so ein bisschen eine Guidance geben, wie man da unterscheidet zwischen wirklichen Experten und Leuten, die irgendwie sich autodidaktisch das Thema beigebracht haben und am Ende einfach nur bessere Prompts schreiben. Also wir sind jetzt 12 Uhr an dem Freitag und man müsste sich jetzt entscheiden, was machen wir jetzt? Wir haben einen Use Case, wir haben ein Team, da steht die Entscheidung Build or Buy. Man kennt das oft bei Handelsunternehmen, baut man was selbst oder kauft man was? Das heißt, es gibt heutzutage für extrem viele Pain Points bereits fertige Lösungen im Markt, die man kaufen kann, die noch nicht mit Plug and Play funktionieren, also man schließt sie nicht an und es funktioniert, sondern die brauchen noch ein bisschen Arbeit. Oder man muss sie spezifisch bauen. Mhm. Wenn ich jetzt in Management eines mittelständischen Unternehmens bin, wie würde ich da rangehen? Im Bereich AI würde ich so drei Unterscheidungen nehmen. Es gibt die Nerds, das sind die, von denen man eigentlich nichts hört, die relativ leise sind, aber extrem gute Arbeit im Bereich KI machen und sehr technisch auch angehen. Das heißt, die machen nicht irgendwie bessere Prompts und schönere E-Mails zu schreiben, sondern die helfen dir beispielsweise in der Endoskopie KI einzuführen, damit deine Mitarbeiter nicht mit einer Kamera durch ein Display schauen müssen, ob im Rohr irgendwelche Fehler hat, sondern eine AI das erkennen zu lassen, so technisch. Das sind die Nerds, die sind relativ leise. So, das gehört zu der Nerd-Natur, die sind sehr technisch. Dann gibt es die, ich sag mal, Mittelfeld Layers, die auf dem Vertical fokussiert sind. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein produzierendes Gewerbe bin, würde ich nach einem Experten schauen, der Erfahrung hat im produzierenden Gewerbe. Und das sind die besten Leute, sind die, die selber vorher Führungspositionen hatten im produzierenden Gewerbe und dann irgendwann vielleicht einen Schwenker Richtung Tech und AI gemacht haben, dass man klar erkennen kann, die sind Experten und mit denen zusammenarbeiten. Und dann hast du auf der dritten Stufe, und die haben auch ein Existenzrecht, weil das Thema ist breit und groß genug, sind die KI, die ganzen neuen KI-Experten, die das jetzt auf LinkedIn haben und am Ende dir einfach nur besseres Prompting verkaufen oder einen Impuls geben oder dir die Mitarbeiter enablen. So. Und je nachdem, wo deine Organisation steht, kannst du einer dieser drei Level nehmen. Meine Empfehlung ist immer, von den Pain Points zu gehen und in den Pain Points zu schauen, gibt es jemanden, der dieses Problem in meiner Industrie gelöst hat. Das muss nicht unbedingt bei meinem Wettbewerber gewesen sein, sondern wirklich in meiner Industrie. Und in unserem Fall, um es nochmal konkret zu machen, wir haben Fokus ganz klar spezifisch auf Autohäuser, weil wir da einen Painpoint erkannt haben, weil wir selbst aus der Autoindustrie kommen und da die Experten sind. Wir haben auch andere Bereiche, in denen wir arbeiten, aber wir haben auch ganz klar Bereiche, wo wir sagen, sind wir keine Experten zu, haben wir keine Ahnung und würden quasi Empfehlungen geben, hey, schaut euch mal vielleicht das und das Unternehmen an, weil wir natürlich auch im Netzwerk Unternehmer in dem Bereich kennen, die sehr, sehr guten Job machen.
Ich finde das ein super Einwurf oder Impuls von dir, Pavitz, mit der Branchenerfahrung. Lass uns kurz bei dieser Branchenerfahrung nochmal auf die Wertschöpfungstiefe gehen, oder? Mhm. Weil es ist ja, also man kann hier, ich sage jetzt einfach mit N8N ein paar Flows miteinander kombinieren. Ich kann zwei Schulungen machen. Ich kann komplettes System neu aufstellen. Was ist die richtige Tiefe, die dieses, wenn ich jetzt mich fokussiere auf ein Unternehmen, das 2, 3 Referenzen oder vielleicht 5 hat in meinem Branchensegment, auf was sollte ich gucken? Was denkst du?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde halt schauen, wenn jemand eine Branchenexpertise hat, heißt es, dass diese Person die Fehler schon vorher woanders gemacht hat in der Branche und die Learnings quasi ziehen kann. und damit bei deiner Organisation nicht bei Null anfängt. Weil ich sehe es sehr, sehr häufig, dass ganz viele KI-Experten da draußen unterschiedliche Branchen quasi beraten und immer wieder bei Null anfangen müssen. So, das heißt, diese Tiefe brauchst, dass es eine Branchentiefe gibt, ist das Unternehmen selbst, und das ist gerade, glaube ich, die Challenge für alle, die gerade in dieser KI-Bubble stecken, ist halt, die Entwicklung ist wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Ne? Mhm. Das heißt, das Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, muss auch ein bisschen diese Entwicklung mitgegangen sein. Viele nochmal stecken in dieser Phase noch, hey, ich helfe dir, bessere Prompts zu schreiben. Andere zeigen dir schon, hey, in einer Branche ist es schon möglich, neue Geschäftsfelder zu entdecken und zu bauen. So. Das heißt, zu schauen, wie ist die eigene Entwicklungstiefe dieses Unternehmens. Also ich würde diesem Unternehmen beispielsweise nicht trauen, wenn es selbst nicht irgendwie AI-first arbeitet. Ne? Und AI-first heißt, du hast vorhin gefragt, wie groß sind wir? Wir sind 4 Leute und das geht heutzutage, weil wir das Unternehmen komplett AI-first aufgesetzt haben. Und AI-first heißt, unsere HI-Abteilung ist ein Agent, der quasi, mit dem wir kommunizieren können. Das heißt, selber das selber verinnerlicht. Das ist so ein bisschen wie, wenn McKinsey sich intern nicht gut aufgestellt hat als Unternehmen, können die auch extern nicht gute Beratungsleistungen leisten. Deswegen glaube ich da sehr, sehr fest dran, dass man so ein bisschen die eigene Technologie sehr, sehr gut beherrschen muss für einen intern selbst. Das heißt, da auch genau angucken, wie arbeitet dieses Unternehmen, arbeitet es innovativ, um uns weiterzubringen. So, das sind also die 3 Layer, wie ich es quasi aussuchen würde.
Finde ich super. Also das war jetzt kein Zeichen intern, es war einfach nur ein Daumen hoch. Ich wollte ihn nicht abbringen, ich wollte nur sagen, 100 Punkte finde ich super. Pavitz, letzte Frage zum Schluss hätte ich gerne noch. Und zwar, bisher haben wir so den Eindruck erweckt, wir finden im Prinzip den spannenden Schmerzpunkt, wir haben Daten dazu, dann hast du schön von dem internen und externen Muskel gesprochen, also sprich der intern das befähigt und extern. Und jetzt ist vielleicht noch, glaube ich, so der Anschein bei vielen, also den externen Berater, den habe ich mir mal für das Setup geholt und dann tschüss. Ich weiß aber aus anderen Interviews, dass das ein ziemlicher Trugschluss sein kann und hätte gerne mit dir da nochmal hingeguckt, weil wenn man jetzt, wir haben vorhin irgendwann mal ERP-System oder CRM angesprochen, das läuft im Wesentlichen. Vielleicht gibt es noch einen Mini-Support-Vertrag. Bei der KI ist es aber eine ganz andere Geschichte. Das heißt, ich würde gerne nochmal, wenn wir zurückgehen, den Anbieter auswählen, uns gemeinsam auch vor Augen halten, wie lange ich mit der Person verheiratet sein muss und was die für Qualitäten hat, weil das ist ja nicht eine Geschichte, die geht ein paar Wochen, sondern ich glaube zumindest, das kann Jahrzehnte gehen oder viele Jahre. Was sollte man auf dem Schirm haben aus deiner Sicht?
Ja, auch in diesem Markt, dieses Geschäftsfeld KI-Berater, das ist so fluide und das entwickelt sich gerade so schnell weiter, dass manche sagen, hey, ich mag nur Impulse geben, andere sagen, ich mag hier enablen, das heißt intern die fit machen und mich dann irgendwann verabschieden, und andere bleiben dann haften für Jahrzehnte an dem Unternehmen. Da gibt es wirklich völlig Unterschiede, und ich würde immer so ein bisschen bei mir selbst anfangen im Unternehmen, wo stehen wir als Unternehmen auf dieser Reise. Es kann manchmal gar kein Nachteil sein, wenn ich als Unternehmen jetzt die letzten 10 Jahre Digitalisierung verschlafen habe und jetzt merke, irgendwie KI wird wichtig, dass ich einen Quantensprung mache und ganz schnell in der Technologie vorne mitmache. Das heißt, man muss ganz kurz mal innehalten und schauen, wo steht meine Organisation heute selbst? Wie KI-fit und ready sind wir? Und je nachdem, wie KI-fit und ready man ist, und jetzt sind wir wieder bei dem Freitags 9 Uhr Termin und Use Cases gefunden hat, arbeitet man mit einem Partner zusammen, wie ich finde, der dich nicht abhängig macht. Das heißt, der dir hilft, in der Organisation diesen Muskel aufzubauen, weil wir bei allen Unternehmen, stellen wir fest, es gibt immer jemanden, der Lust auf das Thema hat, der das wahnsinnig spannend findet, der sich zu Hause schon selber Sachen gebaut hat, weil das die Technologie super findet, diese Person zu identifizieren und intern fit zu machen, weil das Wissen darf nicht ausgelagert sein aus Unternehmen. Die Kompetenz muss man sich erarbeiten und aufbauen und halten, um Vergleich zu geben. Ne? Wir sprechen in den USA von den Top-KI-Leuten, die werden mit hunderten Millionen von Euro abgeworben, weil es da am Ende um Kompetenz geht. Mhm. Und diese Kompetenz brauchst du auch in einem Unternehmen. Da ist ein Mitarbeiter vielleicht nicht 100 Millionen Euro wert, aber es ist auf jeden Fall 1 Million Euro wert, jemanden zu haben, der sich damit sehr, sehr gut auskennt. Das heißt, wir diesen Muskel intern aufbauen, als Partner, wer begleitet mich, kommt halt wirklich sehr, sehr, sehr auf das Projekt an. In unserem Fall ist sehr, sehr viel Self-Service. Wir sind am Anfang dabei und danach ist es so, dass wir die begleiten, die Prompts verbessern, ich sag mal, die Maschine, das Machine Learning verbessern, dass es immer besser auf das Unternehmen reagiert und arbeitet. Aber wir möchten die Unternehmen nicht wahnsinnig abhängig von uns machen, sondern sind auch fest davon überzeugt und sehen das auch in der Praxis, dass durch diese Leuchtturmprojekte die Mitarbeiter enabled werden und auf einmal selbst mit Painpoints auf dich zukommen und sagen, guck mal, das könnten wir doch auch damit lösen oder das könnten wir auch damit lösen. Und du insgesamt die Mitarbeiter davon begeisterst und die Organisation dazu eigentlich befähigst.
Finde ich eine super Aussage. Entspricht dem, was aus meinem Umfeld im Vertrieb immer das Thema ist. Schau, dass das Wissen in dem Unternehmen bleibt, dass es ins Unternehmen kommt. Auf was ich raus wollte, war das, ich habe mitgehört in der Vergangenheit, dass ein KI-Projekt immer wieder kontrolliert werden muss, weil das Ding, wenn es ein wirkliches KI-Projekt ist, ja auch eine gewisse Dynamik entwickelt. Das heißt, nur weil das heute dann einmal gut funktioniert, bedeutet das nicht, dass die Antworten oder Entscheidungen, die dort getroffen werden, nach 6 Wochen immer noch fehlerfrei laufen. Also das, was früher hart gecodet war, das hat plus minus immer ist so immer gelaufen. Aber man muss sich einfach vor Augen halten, wenn du so ein Leuchtturmprojekt, ein KI-Projekt hast, das hat eine andere Kontrolltiefe und Wartungstiefe dahinter.
Absolut, 100%. Das ist vor allem, wenn man die Geschwindigkeit der Entwicklung anguckt. Was ich da empfehle, ist halt mit den Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet, SLAs zu vereinbaren, also Service Level Agreement. Und da gehört beispielsweise dazu, jetzt gibt es mal praktisch, in unserem Fall, wenn es um Telefonie geht, das entwickelt sich so schnell weiter, dass wir den Kunden natürlich auch versprechen, dass sie immer mit dem aktuellsten Modell arbeiten. Ne? Das aktuellste Modell ist dann nicht nächstes Jahr, sondern das kommt tatsächlich dann in 6 Wochen oder in 12 Wochen, dass die Sprachassistenz so menschlich wie möglich ist. Man kennt das selber vielleicht, wenn man irgendwie mal mit ChatGPT gesprochen hat. Das ist so viel wahnsinnig weiter als letztes Jahr von der Qualität der Konversation. Wenn man es gerade vergleicht zu Siri, das heißt, man könnte man bei Siri anfangen und man muss aber den Kunden dann garantieren, dass man trotzdem dann eine ChatGPT-Level-Konversation bekommt und die Entwicklung mitbekommt. Das heißt, da dieses Server-Level-Agreement zu haben. Und dazu gehört halt auch für die Geschäftsführung oder für diesen Muskelstabstelle zu verstehen, was möglich ist, dass man immer den neuesten Stand der Technologie zumindest angeboten bekommt und entscheiden kann, ob man das dann haben will für den Mehrpreis oder vielleicht für den gleichen Preis.
Bei mir sind es 33 Minuten. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben einen großen Mehrwert geliefert an der Stelle. Jetzt weißt du, wie du zu deinen KI-Use-Cases kommst. Du hast gehört, was du achten solltest bei der Auswahl, wenn du intern und extern jemanden benennst, der dich dabei unterstützt. Und das Ganze haben wir noch relativ praktisch rübergebracht im Handelsumfeld. Coole Geschichte. Wir haben heute nicht Freitag. Bei mir ist es Donnerstag. Ich weiß nicht, wann du diese Sendung hören wirst. Ich wünsche dir, der Tag ist noch jung. Pavel, herzlichen Dank. Schönen Erfolg heute noch. Hat mir viel Freude bereitet. Danke fürs Teilen.
Dankeschön. Mir auch. Euch alles Gute. Vielen Dank, Holger, dass ich dabei sein durfte. Und den Zuschauer, Zuschauerinnen bzw. Hörer und Hörerinnen, die zuhören, viel Erfolg. Empfang. KI ist keine Technologie, ist ein Partner. Als Partner das Ganze sehen und mutig sein, wie ihr es wahrscheinlich eh seid als Unternehmer.